Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline. Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 165. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und heute wird es kosmisch bei uns, sowohl thematisch, aber auch, weil wir einen der absoluten Lieblingsfilme von André besprechen werden. Und warum das so ist und was Pascal und ich davon halten, das erfahrt ihr nach dem Trailer zu John Carpenters In the Mouth of Madness.
Could not meet the demand of Sutter Kane's novel, In the Mouth of Madness.
Kane disappeared 2 months ago without a trace.
I'm the guy that writes horror books.
You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. I need to know if he's alive or dead, and I need that book.
It's a setup. I just have to work out how it's set up.
Kane's writing has been known to have an effect on his readers.
See this? It's a map.
This whole thing has been staged.
You just get out.
This is not reality.
It's all happening for real, Trent.
So, André, heute ist es soweit. Wie groß ist deine Freude?
Ja, ist ein bisschen wie vorgezogener Geburtstag.
Ich bin tatsächlich auch wirklich sehr brennend heute an deiner Meinung interessiert. Also es ist ja wirklich kein Geheimnis. Also wer dich ein bisschen kennt oder irgendwie deine Social-Media-Profile oder Letterboxd-Profil verfolgt, der weiß, dass das wirklich, also es ist ja ungelogen, also nicht nur einer deiner liebsten Horrorfilme, sondern generell einer deiner allerliebsten Filme, ne?
Ja, ist richtig. Aber das habe ich nicht umsonst regelmäßig auch auf Twitter und Co. Immer wieder publik gemacht und ihn beworben. Und was soll ich sagen? Ich liebe den, ja. Ich liebe ihn sehr. Ich mag ihn, ich mag seine Gesamtheit. Und nicht nur als Horrorfilm, sondern einfach als Film kann ich mir wirklich immer wieder angucken.
Nur um schon mal für eine Diskussionsgrundlage für später zu sorgen. Das heißt also, damit ich es richtig verstehe, es ist auch für dich der beste Film, den John Carpenter je gedreht hat.
Das ist eine fiese Frage, natürlich.
Nur für den später schon mal.
Nein, würde ich so nicht sagen. Aber das, okay. wenn ich über meine Lieblingsfilme spreche, geht es natürlich um einen sehr, 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 sehr subjektiven Eindruck. Das heißt, nein, das ist er sicherlich nicht vom Handwerk und insgesamt als Film. Aber es ist tatsächlich insgesamt mit, dass ich mein, also vom rein von der Guckbarkeit, von der Intensität und der Frequenz, in der ich den Film gucken könnte, oder in der ich den Film mal wieder gucken könnte, liegt der aber auch am höchsten, auch innerhalb der Carpenter-Filme, ja.
Wunderbar. Ja, dann bin ich schon mal gespannt. Pascal, du hast den Film auch schon mal vorher gesehen, ne? Gehe ich von aus?
Nein, nein. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Das war einer der Carpenter-Filme, die mir, einer derer, die mir noch gefehlt hat.
Nice, dann wird's ja richtig spannend heute. Zuallererst, bevor wir loslegen, will ich mich noch mal ganz kurz bedanken, denn wir haben Hilfe von einigen wundervollen Menschen bekommen, die bei der sprachlichen Umsetzung dieser Episode geholfen haben, da in dem Film diverse Begrifflichkeiten und Wörter fallen, deren Übersetzung oder deren Begrifflichkeit an sich heute nicht mehr gebräuchlich sind oder ja, die nicht mehr gebräuchlich sind. Und das sind, der Film erzählt das auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel gibt es eben natürlich auch eine Fantasy, übernatürliche, kosmische Ebene im Film. Und gerade dort wird auch häufiger der Begriff Madness, also Wahnsinn, benutzt. Aber auch das benutzen wir heutzutage eigentlich nicht mehr. Das ist nicht mehr gebräuchlich, wie die medizinisch noch im allgemeinen Sprachgebrauch. Und da haben wir uns ein bisschen Unterstützung geholt und haben da ein paar Alternativen vom Sprachgebrauch ja uns besorgt sozusagen, die wir dann heute stattdessen verwenden werden. Dafür vielen Dank. Und ansonsten fangen wir erstmal mit den harten Fakten an. Also auf Letterboxd hat der Film eine ziemlich gute Durchschnittswertung, 3,7 von 5 und auch in der IMDb 7,2 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Ihr könnt den Film quasi ungeschnitten ganz normal auf DVD und Blu-ray euch besorgen. Ich glaube, aktuell ist die Blu-ray sogar ausverkauft, aber man kriegt sie auf jeden Fall zum Beispiel auf dem großen Anbieter, auf dem Marktplatz zum Beispiel, und wenn irgendwann die Geschäfte wieder alle regelmäßig aufmachen, könnt ihr den da garantiert auch kriegen. Ansonsten könnt ihr euch den ausleihen auf eingängigen Portalen. Er ist aber, glaube ich, soweit ich es richtig gesehen habe, weder in einem Prime-Abo noch in einem Netflix-Abo aktuell enthalten. Also ich gebe mal einen Tipp, geht mal Richtung YouTube. Vielleicht hilft es weiter. Ansonsten, der Film hat 8 Millionen Dollar gekostet, hat 8 Millionen Dollar eingespielt, ist tatsächlich ein ziemlich großer Flop gewesen, kam am 3. Februar 1995 in die US-Kinos, hatte da eigentlich auch eher bescheidene Konkurrenz, sage ich mal, von Filmen wie The Brady Bunch, Just Cause mit John Connery und Scarlett Johansson oder Billy Madison mit Adam Sandler. Hat aber trotzdem irgendwie nicht funktioniert und vielleicht finden wir ja später noch raus, warum das so ist. Regie geführt hat John Carpenter, das haben wir schon gesagt, das ist auch quasi sein, würde ich mal sagen, letzter richtig guter Film, bevor die Qualität seiner Filme doch stetig sank. Und dann haben wir, André, einen ziemlich, ja, ich würde schon fast sagen, legendären Cast, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einen ziemlich starken Cast, ne? Also Sam Neill, Jürgen Prochnow, der legendäre Charlton Heston, John Glover und noch eine der ersten Rollen vom später viel gescholtenen Hayden Christensen. Kann man was mit anfangen mit dem Cast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Sam Neill, für mich ja sowieso einer der besten Genre-Darsteller eigentlich. Also egal, ob es Event Horizon ist oder Possession oder so. Er sagt ja auch selbst immer wieder in Interviews, dass die Genre-Filme ihm am meisten Spaß machen, weil man am meisten halt frei drehen kann als Actor natürlich auch. Und da am meisten irgendwie rausholen kann und selbst einfach sich reinlehnen kann. Und das merkt man, finde ich, ihm immer an. Also der geht halt in solchen Rollen total auf und der passt auch immer gut rein einfach. Und also Neill hier im Lead halt richtig gut. Und ja, um ihn dreht sich ja schon alles. Das ist ja schon der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Hinter ihm bleiben halt die Nebencharaktere fast so ein bisschen zurück öfter mal. Also die einzige, die dann noch erwähnenswert wäre, ist dann natürlich die Julie Carmen eben.
Ja.
Als Styles, die ihn da begleitet auf seiner Reise. Und ja, sonst hast du ja dann eben noch den, natürlich Sutter Kane persönlich, gespielt von, wer war's? Prochnow, genau. Und ja, und sonst aber, wie gesagt, die Nebencharaktere sonst bleiben relativ blass zurück hinter Neill, der das schon alles vereinnahmt. Immer wieder finde ich es ja lustig, dass der, ich vergesse mal seinen Namen, vielleicht kannst du mir gleich helfen, Chris, es spielt quasi der Darsteller von Viggo aus Ghostbusters, spielt ja diesen einen Dorfbewohner.
Ist das nicht John Glover?
Ist das John Glover?
Ja, recherchiere das mal und und ich befrage Pascal schon mal, denn das ist ja auch Teil einer, sag ich mal, ja, ist es eigentlich eine offizielle Trilogie? Nee, ist eine inoffizielle Trilogie, ne? Die Apokalypse-Trilogie von Carpenter. Das ist ja eher so.
Also ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass er es selber schon, also er sie quasi selber in dem Sinne zusammengehörig sieht in seiner Filmografie, deswegen auf der Ebene wahrscheinlich schon offiziell, aber jetzt nicht so offiziell, dass man.
Also es ist keine Filmreihe in dem Sinne. Das hast du ja bei Argento auch, dass da einige Filme in diese Phase oder diese thematische Zugehörigkeit gehören und so weiter. Aber es wird trotzdem herkömmlich von der Apocalypse Trilogy gesprochen, der drei Filme angehören, hier eben In the Mouth of Madness, dann Prince of Darkness und natürlich The Thing. Prince of Darkness haben wir hier ebenfalls in der vorherigen Episode oder vorangegangenen Episode schon mal besprochen. Und The Thing wird sicherlich oder mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr hier auch noch über diesen Podcast-Kanal laufen. Ja, Pascal, was hast du denn erwartet von dem Film, frage ich mal so. Oder was hat dein Vorwissen gesagt?
Sekunde ganz kurz, ich schmeiß noch kurz rein den Fact. Und zwar ist es Norbert Group, genau. Der hat den Viggo gespielt, den Ghostbusters.
Hat der nicht auch ein Stück langsamer gespielt?
Ja, genau. Ja. Und der spielt ja hier diesen einen Dorfbewohner. Und der hat einfach ein krass prägnantes Gesicht. Und jedes Mal, wenn der zum ersten Mal erscheint, muss ich halt direkt an Viggo immer denken, halt, aber ja.
Aber dafür hat auch fast nur diese drei Rollen gespielt, ne?
Also der hat so nicht so viel. Ja, er hat schon ein bisschen mehr gemacht, aber man kann sich viel erinnern. Also er hat, Stirb langsam, das schon gesagt, Ghostbusters 2, die Teufelsbrigade, also Devil's Brigade von 68, dann Mächte des Wahnsinns, Schweigen der Hammel, wichtig. Oh. ich glaube dann 2000 hat er seinen letzten gemacht, der ist 2004 verstorben, genau. Also ist er schon sehr, der ist schon 1940 geboren.
Ich habe so eine Angst gehabt vor Viggo früher.
Aber genau, also viel hat er nicht gemacht, aber gerade Viggo ist natürlich super prägnant.
Wenn so eine Angst gehabt, hast du auch Angst gehabt früher von dem?
Total. Ey, total. Das Gemälde, sein Blick allein immer, sein düsterer Augenbrauenblick. Genau, aber jedes Mal, wenn halt hier Norbert Group auftaucht, dann möchte das Wahnsinn, bist du, Viggo.
Ja, Pascal, ich habe die Frage vergessen, aber die Antwort weißt du bestimmt noch.
Ja, weil was meine Vorwissen war, was meine Erwartungshaltung war an den Film. Das hast du mich gefragt, genau. Was ich wusste vorher schon, ist, dass halt hier auf der einen Seite Lovecraft irgendwo mit draufsteht, beziehungsweise, dass man halt hier quasi keine, also eigentlich nicht drumherum kommt, über den Film zu reden und den Film zu rezensieren, ohne dass das halt ein offensichtliches Thema ist, das da halt mit reinspielt. Und gleichzeitig aber auch, ich habe vorher mal ein paar Rezensionen gelesen, gleich mal Atemzug auch mehr als eindeutige Stephen King Vibes, Referenzen, wie auch immer, das werden wir ergründen, mit diesem Film verbunden sind. Deswegen habe ich mal da irgendwo zwischen meiner Erwartungshaltung auch aufgespannt und dann natürlich halt für einen Film, der ja offensichtlich jetzt auch, das war schon bewusst, zumindest André liebt den ja und der hat ja auch sonst jetzt wenig Menschen, die ihn nicht mögen. Und deswegen habe ich jetzt natürlich so die klassischen Carpenter-Staples schon erwartet, ne? Also audiovisuell sollte er geil aussehen, das Soundtrack muss halt sitzen und ja, so damit, mit dieser Erwartung bin ich an den Film rangegangen.
Ja, dann ich greife mal vorweg. Also meine Vermutung ist, dass du dann nicht enttäuscht wurdest, aber dazu gleich mehr. Was haben wir noch an besonderen Personen, die hier beteiligt sind? Unter anderem haben wir hier auch einen alten Bekannten, Michael De Luca, der hier das Drehbuch geschrieben hat, der eigentlich ja größtenteils Produzent ist, aber er hat eben auch Drehbücher geschrieben, wie eben zu dem, das habt ihr ja damals in der Nightmare on Elm Street Episode gehört, zu dem misslungenen Nightmare on Elm Street 6. Er hat den ersten Judge Dredd geschrieben und, wenn ich mich nicht ganz irre, auch den Rasenmähermann, das ja quasi auch ein Stephen King Adaption ist, glaube ich.
Ja, weiß ich tatsächlich nicht.
Bevor ich jetzt was Falsches sag, Rasenmähermann, Mr. Recherche, können Sie es mal prüfen? André?
Ja, ich bin mir sicher, dass du recht hast, aber ich gucke trotzdem gerade nach.
Ja,
okay. Ich sehe es gerade, The Lawnmower Man von 1987, ja.
Ja, aber ist es auch von Stephen King, meine ich?
Ach so.
Ja, ist es.
Okay. Ja, ist der Short Story bei Stephen King.
Genau, und da haben wir ja schon mal eine Connection, deswegen passt das schon mal ganz gut. Tada! Und Kamera geführt hat Gary B. Kippe, das ist quasi der Stamm-Cinematograph der zweiten Karrierehälfte von Carpenter, den er da immer mit eingespannt hat. Und ja, ich würde mal sagen, da wir ja auch viele Referenzen hier haben zu, du hast es eben schon gesagt, Pascal, zu H.P. Lovecraft, zu Stephen King, die man aber teilweise eben nur versteht, wenn wir so ein bisschen in die Story hineingehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da auch mal rein. Aber bevor wir das tun, versuch mal grob zusammenzufassen, worum es in The Mouth of Madness geht. Für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben.
Genau. John Trent, ein amerikanischer Privatdetektiv mittleren Alters, bekommt eines Tages einen ungewöhnlichen Auftrag. Der Horrorautor Sutter Kane scheint wie vom Erdboden verschluckt, wobei doch sein Verleger dringend auf Kanes neuestes Buch wartet. Trents Aufgabe ist es nun herauszufinden, wo sich der Schriftsteller befindet, damit der Verlag die Fans nicht länger auf dem Trockenen sitzen lassen muss. Bei diesem Unterfangen soll ihn die Editorin Linda Stiles unterstützen, welche mit dem Werk Kanes bestens vertraut ist. Von ihr erfährt Trent, dass die Bücher Kanes einen unheimlichen Einfluss auf seine Leser haben und auch er selbst soll bald am eigenen Leib erfahren, dass es sich nicht nur um triviale Gruselgeschichten handelt, sondern dass etwas Düsteres, Böses und Gefährliches hinter eben diesen steckt.
Ja, und der Film fängt damit an, dass wir John Trent sehen. Also wir wissen da noch nicht, dass er mal ein Privatdetektiv war, aber dank dir wissen wir es ja schon quasi, Pascal. Der sitzt in einer psychiatrischen Einrichtung dort, in einer psychiatrischen Klinik. Und wir bekommen mit, dass er Visionen hat und dass er quasi seine, ja, sein Zimmer, kann man es gar nicht nennen, das ist ja wirklich eine Zelle, muss man ja sagen, dass er diese komplett mit hunderten schwarzer Kreuze bemalt hat. Und er bekommt dann Besuch von einem Doktor, von Dr. Brenn, der Trent da rausholen will. Warum und weshalb, das erfahren wir erstmal noch nicht. Aber in diesem, das ist quasi der Aufhänger, hier beginnt quasi John Trent seine Geschichte zu erzählen. Und ich muss sagen, der Auftakt hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, vor allem auch diese rockigen Opening Credits. Ich muss sagen, ich finde den Song auch ziemlich cool, das Instrumental, was da drüber läuft, richtig gelungen. Und der hat eigentlich auch am Anfang all die Trademarks, die John Carpenter ja irgendwie auszeichnen, hat eine schaurige Stimmung. Wir haben auch so einen bestimmten Ort, so, man sieht es ja erstmal nur kurz von außen, diese psychiatrische Klinik dort, und sie ist ja da auch so ein bisschen am Wasser gelegen und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal atmosphärisch da. Und dann auch diesen typischen Carpenter-Humor, den er quasi, ja, sich selbst auch ein bisschen verhonepiepelt quasi damit, als es dort diese eine Sequenz gibt und quasi die Insassen dieser Klinik sozusagen auch noch mit einem Song von den Carpenters, We've Only Just Begun, belästigt werden dort sozusagen. Und das hatte seinen Charme, muss ich sagen. Also der Auftakt, Pascal, der hat mir ziemlich gut
gefallen. Vor allem sagt dann Trent halt auch, oh nein, ich auch die Carpenters.
Ja, ja. Genau.
Also er kommentiert das ja auch. Das ist richtig gut.
Pascal, wie hat dir der Anfang gefallen?
Gut. Es ist, wie du gesagt hast, atmosphärisch. Soundtrack hat mir auch gefallen. Ist erstmal schön. Also, ja, oder was aufgefallen ist, halt erstmal jetzt nicht direkt irgendwo mit irgendwas elektronischem Synthwaving um die Ecke gekommen, sondern halt, wie du gesagt hast, geht ein bisschen auf die Rockschiene, aber trotzdem absolut passend, absolut auch der Atmosphäre dienend. Und Sam Neill halt, halt von der ersten Sekunde, also sagen wir mal, in den vielen verschiedenen Phasen, die Sam Neill hier durchmacht, ist das ja quasi schon mal die vorweggenommene, ja, mehr oder weniger Endphase seiner psychischen Erkrankung. Und da halt schon direkt überzeugend und hat mir super gefallen. Also ist ein schöner Ansatzpunkt und halt auch offensichtlich, mach mal weiter. Das war ja alles.
Okay. André, das ist ja auch natürlich so ein bisschen Geschmackssache, ne? Wenn ein Film mehr oder weniger, obwohl hier ist es noch nicht so offensichtlich, hier ist es schon fast subtil noch gelöst, aber es ist ja schon immer ein bisschen Geschmackssache, wenn ein Film quasi so ein bisschen auch mit seinem Ende beginnt, ne? Also zumindest schon mal was vorwegnimmt. Wir wissen hier tatsächlich, also das ist einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, die dieses Stilmittel aufgreifen, bei dem man aber dadurch noch nicht so viel vorwegnimmt, aber zumindest das Endresultat so ein bisschen kennen wir zumindest. Zumindest was die Hauptfigur angeht.
Na, die Krux des Ganzen muss ja einfach sein, dass der Film dann, der dann folgt, so interessant ist, dass er das, also dass das Ergebnis nicht das Interessante des Ganzen ist, sondern der Weg dahin. Das muss ein Film ja dann schaffen. Also wenn ich dazu entscheide, zu sagen, okay, ich fange damit an, womit der Film enden wird, musst du genau wissen, dass alles, was dann folgt, dazwischen das Publikum so krass abholt, dass es das wettmacht. Und dass es dann am Ende nicht sagt, ja, das wusste ich ja schon, sondern okay, krass, so ist es also passiert. Das muss ja die Reaktion sein. Und ich finde, die ist bei Mouth of Madness halt gegeben, weil der Film halt genug verarbeitet und genug Thematiken hat, um das dann interessant zu füllen. Von daher finde ich die Entscheidung hier auch gar nicht schlecht, sodass er quasi, man steigt halt ein, man ist quasi schon mittendrin, man weiß, okay, irgendwas ist passiert mit ihm. Irgendwas hat dazu geführt, dass in dieser psychischen Einrichtung dass sich auffällt, dass er, ja, dieses ganze Geschmiere überall hingezeichnet hat, sich selbst überall, sein Kopf, alles ist voller Schmierereien, Kreuze, hast du nicht gesehen? Also irgendwas muss da richtig, richtig krass schiefgelaufen sein mit ihm, dass es dazu geführt hat. Und das willst du ja dann wissen. Und dass er dann da quasi interviewt wird, ist ja nur der Aufhänger. Gut finde ich, kann ich euch vorweggreifen, ich finde es super gut, dass der Film dann keinen Bruch mehr macht, sondern dass er quasi immer wieder zurückgeht in das Jetzt.
Mhm. Ja.
Zeigt, okay, die beiden unterhalten sich wieder im Interviewformat und dann geht's wieder zurück, sondern der Film zeigt diesen Anfang einmal, führt ein, das Interview geht los, Sam Neill erzählt seine Geschichte und dann geht der Film halt durchgehend los, also dann läuft der Film halt bis zum Ende durch.
Ja.
Es gibt dann nicht immer welche Gegenschnitte wieder, weil das hätte das total zerstört, ich hasse sowas.
Ja, das ist genau richtig, weil ich hasse es zum Beispiel total, wenn ein Film immer wieder Flashbacks macht.
Genau.
Aber einen kompletten Flashback, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
Ja, genau, das ist halt der Punkt. Und der Film macht dann nicht unnötige Sprünge und reißt einen quasi wieder raus, sondern bleibt dann stringent und das ist halt gut. Und von daher finde ich auch, der Auftakt ist super. Man hat direkt eingestimmt mit dem Gewitter auch. Also man hat auch direkt so eine Stimmung im Film. Und man merkt ja auch schon, dass da irgendwas Unheilvolles irgendwie am Start ist. Und man will ja dann einfach nur wissen halt so, ja, was ist denn passiert? So, erzähl's mir endlich. Und ist auch nicht zu lang. Ist ja wirklich ein relativ knackiger Anfang. Und dann, bevor man sich versieht, geht's ja los.
Ja, der Aufhänger dieser ganzen Geschichte ist ja sozusagen die Person Sutter Kane. Wir sehen zunächst Trent, wie er beim Essen mit einem Versicherungsagenten in einem Diner sitzt, das ist der Versicherungsagent eines Verlags, eines Buchverlags sozusagen. Und wir sehen dann, wie Trent von einem Mann angegriffen wird, der mit einer Axt bewaffnet ist und der quasi auf dieses Diner losstürmt. Und es stellt sich dann heraus, dass das eben der frühere Agent von Sutter Kane war. Und Sutter Kane ist eben sozusagen in dieser fiktiven Handlung der erfolgreichste Romanautor der Welt. Und das Vorbild ist, wie gesagt, gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein, ist ja Carpenters Freund Stephen King. Dieser Autor Sutter Kane, der ist scheinbar verschwunden und sein ehemaliger Agent, der ist psychisch ein bisschen instabil. Und nachdem er eben dieses Buch gelesen hat, das letzte Buch von Sutter Kane, und das hat etwas mit ihm gemacht. Und Trent wird nun beauftragt, eben dieses mysteriöse Verschwenden von Sutter Kane aufzuklären. Und das ist zunächst erstmal alles ein bisschen, ja, er lässt es ruhig angehen, er kauft sich erstmal ein paar Bücher von Sutter Kane, weil das finde ich auch ganz cool. Da machen sie natürlich auch so ein paar nette Gags draus, dass eben Sam Neill, also John Trent, eben die Bücher von Sutter Kane nicht kennt und auch irgendwie so tut, als wüsste er nicht, wer das ist, obwohl eigentlich jeder ihn kennt. So, da kommt, glaube ich, die Editorin, wie wir noch gleich ihren Namen, Linda, ne? Sie fragt ihn ja auch noch irgendwie, sag mal, lesen sie überhaupt Bücher so? Und das fand ich auch ganz, ganz, ganz charmant gelöst. Und Trent stellt dann erste Recherchen auf und eben Kanes Editorin, eben Linda, die soll Trent auch dabei helfen. Und dann erkennt Trent eben ein paar mysteriöse Begebenheiten im Zusammenhang mit Kanes Büchern, die eben ja Auswirkungen haben können auf weniger stabile Leser sozusagen. Und er sieht dort rote Kennzeichnungen in einem Buch, die ihn zu einem Ort führen, namens Hobbs End. Und bis dahin muss ich sagen, fand ich das auch alles sehr charmant. Also ich finde auch, dass der Film, das ist natürlich eine Geschichte, da braucht man auch ein bisschen, ja, Suspension of Disbelief, würde ich mal sagen. Weil gerade auch Trent ja sehr, wie sagt man, also ich bin ja eigentlich auch so wie er, so ein bisschen, also dass wir eben nicht so an diese übernatürlichen Dinge glauben und er das alles irgendwie noch versucht.
Du bist immer rational.
Ja, er versucht das alles rational zu erklären und da bin ich eigentlich auch auf seiner Seite, aber es sind dann halt relativ früh im Film passieren dann halt schon Dinge, bei denen ich zum Beispiel meine Zweifel schon hätte, wie ich das noch rational erklären könnte. Aber diesen ganzen Aufhänger und auch diese Gespräche dort, die Trent dort in dem Verlag führt und so weiter, das fand ich eigentlich alles ziemlich gelungen. Und eben diese Anspielung mit Stephen King, auch schon mal Hobbs End vorweggegriffen, was wir, glaube ich, auch an Stephen Kings Lieblingsort Castle Rock auch so ein bisschen vergleichen können, auch mit den verschrobenen Bewohnern, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie fandet ihr das? Also generell, dass einfach diese Meta-Ebene aufgemacht wird, aber auch, dass eben Stephen King quasi, wenn man so will, ja eigentlich das Vorbild ist für Sutter Kanes Rolle und der ganze Aufmacher mit dieser Roman- und Buch- und Literaturwelt. Pascal.
Das gefällt mir auch alles sehr gut tatsächlich. Also ich bin ja eh ein Sucker für Stephen King. Das, glaube, langjährige Hörer wissen das auch. Und deswegen gerade in Kombination mit der Metaebene, das ist halt tatsächlich dann auch etwas, was halt so offensichtlich nochmal die Verbindung meiner Meinung nach auch zeigt, weil das halt auch, das sind halt auch dann, der Film referenziert Stephen King und bedient sich auch der Tropes, die sich Stephen King oder der Stilmittel, sagen wir mal, welcher sich Stephen King regelmäßig bedient. Das ist halt immer auch oft mit der Metaebene spielen und ja, der Autor im Film, beziehungsweise der Autor in der Geschichte, der dann, ja, sag ich mal, selber einen Einfluss auf die Geschichte hat, und da kommen wir dann später noch drauf, aber das ist halt, ja, quasi, wenn man es halt nicht besser wüsste, und dann könnte man halt in dem Moment bis hierhin auch denken, ja, okay, fühlt sich an, ne, wenn wir in Hobbs End angekommen sind und auch dann von der Optik, es ist ja auch irgendwo da in dem, irgendwo da rund um Nordosten von der USA angesiedelt. Ja.
New England.
Das, New England, danke. Es strahlt das ziemlich aus. So, also das ist definitiv da und ich mag das. Ich lieb das ja, deswegen bin ich da, gehe ich da absolut mit und es ist, ja, bis dahin finde ich alles sehr großartig.
Ja, und dann kommt eben diese Ebene mit Lovecraft dazu, auf die wir ja gleich auch noch ein bisschen genauer eingehen, wenn es vielleicht ein bisschen grafischeren Horror gibt, aber da sind halt auch so ein paar Anspielungen schon drin, dass die Romane von Sutter Kane, übrigens, ich glaube, es wird sogar, einmal sagen sie sogar im Film, glaube ich sogar, dass Sutter Kane populärer ist als Stephen King, ne? Das habe ich mir, glaube ich, gemerkt, also es wird sogar einmal direkt referenziert, glaube ich, aber dass auch die Bücher, die Sutter Kane geschrieben hat, die Romane, eben auch alles Anspielungen an eben die Lovecraft, an die großen Lovecraft-Werke sind, eben Call of Cthulhu, Dunwich Horror, Hunter of the Dark und so weiter und so fort und letztendlich ist es ja sogar der Titel, ne? At the Mountains of Madness, In the Mouth of Madness. Also offensichtlicher geht's eigentlich gar nicht. Aber du bist ja auch großer Lovecraft-Film und hast mir gesagt, nicht Film.
Was, ich bin Fan. Lovecraft-Film?
Ja.
Ich bin auch ein Lovecraft-Film, ja.
So ein langer Tag heute. Ich bitte um Entschuldigung. Lovecraft-Fan. Und du hast mir im Vorfeld schon gesagt, dass es jetzt aber auch nicht so in die Tiefe geht mit diesen Lovecraft-Anleihen in dem Film, ne?
Ja, es sind halt vor allem offensichtlich, wie du das schon sagst. Also die erkennt halt wirklich jeder, der irgendwie mal was von Lovecraft einfach gehört hat. Und genau, also deswegen als Sutter Kane, ich würde ihn sogar wirklich als Symbiose aus King und Lovecraft beschreiben. Also da kommen die Inspirationen her. Also er als Persona ist irgendwie eher King. Aber das, was er schreibt und wie er schreibt und die Auswirkungen, die seine Schriften auf die Menschen haben, ist eher Lovecraft. Also es geht ja darum, dass die Menschen dem Wahnsinn verfallen. Das ist ja das klassische Motiv von Lovecraft-Geschichten. Und das hast du ja hier auch eben. Ne? Der Verlag sagt ja so, ne, die Leute werden davon annektiert, richtig, und die, ja, die steigern sich da halt so rein, ne, dass das wieder der Verlag das beschreibt, wie die Öffentlichkeit das hier halt so darstellt, dass die Leute da halt so tief einsinken, dass sie davon einfach schon psychisch angegriffen werden. Aber im Endeffekt, was Lovecraft ja auch macht, ist einfach, die Leute verfallen dem Wahnsinn. Mountains of Madness halt, ne, wie du gerade gesagt hast, das Wortspiel ist sicher kein Zufall. Und von daher deswegen, die Figur ist eher King, aber das, was die Stories auslösen und machen, ist eher Lovecraft eben, weil es genau da eben monothematisch darum geht, dass irgendwelche Leute verfolgen irgendein Ziel, kommen auf irgendeine scheiße Spur, irgendein Mysterium aufzulösen und am Ende des Tages werden sie eben durch die Dinge, die sie dann erleben, sehen, finden, entdecken, ja, verfallen sie eben dem Wahnsinn. So, das ist ja die klassische Lovecraft-Story. Und das greift ja der Film hier eben auf. Von daher, die Thematik ist halt einfach da, die gehört zum Kern des Films. Aber das ist eben auch so plakativ, wie es halt klingt. Und zudem, da kommen wir dann später noch drauf, und wenn es dann eben später grafisch wird, dann kommt eben auch die ganz klassischen Lovecraft-Motive mit Tentakel und Co. kommen dann eben auch noch rein, ja. Aber ich wollte auch sagen, also gerade hier auch bei dem Anfang mit dem Axtangriff, ich finde das ja, ich liebe das ja, die Szene, weil ich finde, die ist so geil aufgebaut. Weil der Film steigt auch dann wirklich direkt ein, der macht nicht noch einen langen Aufschwenker. Also es geht ja erstmal los noch kurz, dass du als Sam Neils Charakter in seinem eigentlichen Job kurz siehst. Das ist auch ein geiles Gespräch mit diesem Typ, der ja eben halt Hilfe von ihm will. Und er ganze Zeit so sagt, von wegen so, wenn sie schon Fremdvögeln, dann lassen sie sich halt nicht erwischen. Also seinen Klienten so ein bisschen verhöhnt noch. Du merkst schon, was er auch für ein Typ halt ist. Und wenn er dann im Café sitzt, wo sie sich drüber unterhalten ein bisschen, und dann wird so langsam direkt quasi der Stand der Dinge eingeführt, aber so im Satz. Also es wird halt so, ne, ich hab's eigentlich mitbekommen hier, was hier eigentlich los ist mit dem Buch und hier und das. Und ja, quasi so wie der Dialog die Thematik des Films einführt und auch schon so die Stimmung setzt, die anscheinend in der Bevölkerung halt herrscht. Sprich, alle sind heiß auf diese Bücher und alles, das bestimmt ja auch schon fast so ein bisschen das Leben der Leute, also das so einflussreich scheinbar ja ist, diese Schriften von ihm. Und dann taucht halt plötzlich irgendwann hinten dieser Typ mit der Axt hier dann auf und bricht dann eben da rein. Und da auch der erste geile Moment des Films, wo dann natürlich das Close-up auf das Gesicht von dem Angreifer, und du siehst halt, er hat so zwei Pupillen pro Auge, ne, so sie miteinander verschmelzen so. Ja. Erster surrealer Moment des Films und dann natürlich die klassische legendäre Frage, so, do you read Sutter Kane? Also lesen Sie auch Sutter Kane? Es ist halt einfach großartig und liebe diesen Auftakt einfach, weil das einfach direkt schon den Tonus des Films halt schon mal setzt, so ohne groß drum zu zirkulieren irgendwie, also mega, ja.
Ja, Trent macht sich dann gemeinsam mit seiner neuen Kollegin Linda auf in diese Ortschaft, Hobbs End. Hobbs auch nicht ohne Zufall. Hobbs ist eine alte Begrifflichkeit, die man auch mit Teufel übersetzen kann. Daher der Name nicht ganz zufällig. Und dann kamen tatsächlich ein paar Szenen, bei denen ich jetzt, ich habe den Film jetzt das zweite Mal gesehen, also ich hatte sie dann wieder in Erinnerung, als ich sie gesehen habe, aber ich hatte sie vorher nicht mehr so in Erinnerung. Und das sind tatsächlich ein paar Momente, muss ich sagen, die dann auch die vielleicht schon fast gruseligsten Szenen des Films sind. Also ich für meinen Geschmack finde nicht, dass der Film besonders gruselig ist, aber diese Szenen mit der Nachtfahrt dort, als Linda quasi das Auto Richtung Cobb's End führt und Trent so ein bisschen auch schläft die ganze Zeit während der Fahrt und plötzlich Linda komische Dinge sieht auf der Fahrt. Da ist zum Beispiel dieser Fahrradjunge oder dann eben später auch, was ja dann auch so ein Unfall zur Folge hat auf der Gegenspur, dieser andere Fahrradfahrer, der so ein bisschen, wir haben es schon im Vorfeld so ein bisschen als, ja, ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Threethinger aus Wrong Turn. Also da haben die sich, glaube ich, ziemlich dran bedient, an dem Look von der Gestalt dort. Aber das sind ein paar Momente, Pascal, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich gruselig, ne? Also da hat Linda ein paar sehr seltsame Erlebnisse.
Ja, generell die ganze Autofahrt, die ist ziemlich gut.
Ja.
Ich komme gerade gar nicht drauf. Es ist, glaube ich, nicht Mulholland Drive.
Lost Highway meinst du?
Lost Highway, genau. Ja, der hat ja auch diese ähnliche, Lost Highway von Lynch hat ja diese ähnlichen Bilder, wenn du halt dieses ganz im Dunkeln auf der Landstraße, du hast wirklich nur das Licht vorne am Auto und das geht nicht weit. So, du kannst nicht das Fernlicht anmachen und du kannst nicht weit sehen. Du siehst nur diese paar weißen Streifen, die dir vorne da quasi so ein bisschen die Richtung dirigieren und dann kann natürlich halt aus dem Nichts, du fährst halt ins Dunkle und ja, aus dem Nichts kann halt alles kommen und ist fantastisch halt auch dann einfach von der Audiovisualität, von der Stimmung, von der Atmosphäre, die ist da halt dann so dicht, dass dann halt auch, und ja, es ist natürlich, sieht ja ein bisschen aus wie Threefingers und das Threefingers ist jetzt auch nicht die gruseligste Kreatur aus der Horrorwelt, aber setz Threefingers auf dem Fahrrad irgendwie, mach ihn halt noch so ein bisschen mehr, lass ihn noch ein bisschen mehr, ja, Psycho aussehen und dann fährt er dir mit dem Fahrrad in genau diesem Moment entgegen und dann ist es schon ein bisschen gruselig. Und wenn er das zweite Mal vorbeikommt, dann auch, weil dann weißt du halt in dem Moment dann natürlich auch der Realismus gebrochen wird.
Ja.
Und ja, es ist so ein bisschen wie der Moment halt in Silent Hill, wenn du jetzt quasi gemerkst, okay, wir sind jetzt quasi jetzt auf der anderen Seite, die Grenze ist überschritten, wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen. Jetzt kann eine Menge passieren so.
Also wenn ich es durchsetzen kann, dass alle, die diesen Podcast hören, immer an Threethinger denken, wenn sie diesen Film nochmal sehen, dann habe ich, alles erreicht. André, das sind halt eben auch die Sachen, die Carpenter einfach kann. Ne? Also das ist Atmosphäre bis ans Limit gedreht, starke Musik, düstere Atmosphäre und dann natürlich die klassischen Schockmomente. Das ist Carpenter so, wie wir ihn lieben, ne?
Ja, und Threefingers auf dem Fahrrad kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf, jetzt, danke.
ich mach's dann aber was mit Photoshop.
Ich bitte darum. Ich liebe auch die Autofahrt, die ist wirklich gut, ja. Also es ist atmosphärisch, die ist auch wie sie halt immer, also erstmal der Aufbau am Anfang noch im Hellen, Styles schläft, Sam Neill macht so ein bisschen Späße mit ihr, wegzieht mit so einer Tröte, die aus dem Handschuhfach holt. So, sie kriegen erstmal eine Dynamik so, dann ja, wechseln sie halt, es ist Nacht, er schläft, sie fährt. Und dann fängt an, sie eben da diese seltsamen Dinge zu sehen, auch diese prägnanten Details dann halt mit dem Fahrrad, mit diesen Spielkarten in den Speichen, die ja dann auch sehr durch das Geräusch, was erzeugt wird, dieses Klack, 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 Klack der Karten, ja, sehr prägnant im Film ist, weil das ja immer wieder dann vorkommt als Thematik oder als Symbolik quasi. Also genau, sehr gezielt hier eingegangen auf kleine Details und dann natürlich so klassische visuelle Spielchen, ne? Sieht erst den Jungen, überholt ihn, dann derselbe Fahrradfahrer kommt entgegen, dann ist er eben Threefingers, sie fahren ihn um, und dann auch dieser unheimliche Moment, wenn er auf dem Boden liegt, sie geht hin, nachdem sie ihn angefahren haben, und er sagt einfach ganz einfach so, I can't get out, ne? Ich komm hier nicht raus. Und dann wendet sie sich halt kurz ab, spricht kurz mit Sam Neill, und eine Sekunde später steht er plötzlich, also der Threefingers, steht dann plötzlich hinter ihr, und fährt auf dem Fahrrad einfach weg, so kommentarlos, ne? Also auch dieser Umschnitt der Szenen, so, das ist schon echt mega, mega gut gemacht, richtig gruselig. Und ja, und dann fahren sie ja wirklich dann Vollgas weiter und preschen ja dann aus dem Nichts quasi nach Hobbs End rein.
Und plötzlich auch bei Tageslicht, ne? Und irgendwie.
Genau, und es ist plötzlich wieder Tag, genau.
Kann sich keiner der beiden so recht erinnern, aber es soll nicht aufhören. Also Hobbs End bietet da auch einiges an mysteriösen, seltsamen Dingen, die vor sich gehen, seien es zum Beispiel irgendwelche bewegenden Gemälde oder Kinder, die einem Hund irgendwie hinterherjagen. Also unsere Protagonisten sehen merkwürdige Dinge, die dort vor sich gehen. Und es ist eben das, was wir, auch dieses Stephen King-Erleiden, man erkennt diese verschrobenen Charaktere, die, also irgendwie gefühlt ist niemand ein Otto-Normalverbraucher dort. Alle haben irgendwas Besonderes an sich oder haben irgendwelche Auffälligkeiten, seien es äußerliche oder charakterliche. Und einfach alle Bewohner des Örtchens verhalten sich seltsam. Und da haben wir zum Beispiel als Beispiel die Hotelbesitzerin, also Linda und John, die checken ja im Hotel ein dort. Und die Hotelbesitzerin, das sehen wir dann, die hat quasi das Ehemann gewesen, ne?
Ja, am Fuß, ja,
das ist der Ehemann. Den sie quasi dort an den Fuß gekettet hat. Also sie trägt ihn am Fuß gekettet, so muss man es formulieren. Und ja, alle Leute erscheinen wie Figuren aus einem Sutter Kane-Roman, Pascal.
Ja, klar. Ich meine, wir haben alle schon viele Sutter Kane-Romane gelesen.
Oder wie ein Stephen King-Roman.
Ist mir klar. Genau. Ja, absolut. Also du hast, also auch mit dem, was ich dann halt dann in den nächsten Szenen halt einem präsentiert, da kommt halt direkt das Gefühl auf, okay, wir sind halt hier entweder. Ja, Lovecraft hat ja auch Kurzgeschichten geschrieben. Es fühlt sich an, wie als ob die halt wirklich durch so eine Horror-Kurzgeschichtensammlung quasi einfach stolpern und als ob dieser Ort halt wirklich einfach nur dafür da ist, dass da halt parallel ganz viele verschiedene Dinge sich abspielen. Jede Figur hat irgendwie so hat quasi seine eigene Storyline, die jetzt hier drin sich quasi nicht von Anfang bis Ende präsentiert, aber man hat das Gefühl, ah, da ist diese Gruppe von Kindern, mit die haben irgendetwas so, dann die Kirche, dann die Dame in dem Hotel, das Gemälde und ja, alles Mögliche. Es ist halt ja relativ offensichtlich, dass genau, wir halt irgendwo in der Welt von Sutter Kane uns jetzt befinden.
Ja, das ist ja im Prinzip eigentlich die perfekte Vorlage jetzt. Also wir haben jetzt quasi sozusagen das Setting gesetzt für einen gelungenen Horrorfilm. Und Trent hält das ganze andere ja auch mehr oder weniger für ein Setting, mehr oder weniger für ein Promo- oder Publicity-Stunt. Aber irgendwann sind die Geschehnisse dort irgendwie dann nicht mehr zu erklären. Und selbst Linda muss recht geben, die ja anfangs sagt, ja, okay, wir wollten da auch ein paar Dinge so ein bisschen machen für die Werbung. Aber das, was jetzt hier passiert, ist dann doch nicht mehr Teil unseres Deals gewesen, sozusagen, ne?
Ja, also hast du ja auch schon gesagt, er ist halt eigentlich so der rationale Part, der da ja auch hinfährt, so mit dem, also quasi alles Schlimme vorher, was im Auto passiert ist, hat er quasi verschlafen. Von daher kommt er ja immer noch so, also Styles ist ja längst geschockt und schon quasi schon am, ja, leicht freidrehen und ist leicht verstört schon. Aber er ist ja immer noch so, seid ihr alle lustig hier und guck mal hier, Schauspieler. Und ihr macht das ja richtig lustig, ihr macht das richtig super. Und
wie war das noch? Pascal hatte ja gestern noch angemerkt, als wir den Film quasi parallel geguckt haben, dass er eigentlich ja nur gemütlich mal eine Zigarette aufrauchen will, ne?
Ja, es ist so ein Running Gag, der sich durch den Film zieht, dass er am Ende darf er rauchen und er raucht ja auch in dem Interview, das wir am Anfang sehen,
ja.
Kommt er eine Zigarette, aber bis dahin fängt er halt immer wieder an, eine zu rauchen und am Anfang ist es dann immer so, dass jemand sagt, so kannst du bitte aufhören zu rauchen und später wird er dann einfach immer unterbrochen. Das ist
ja, genau.
So ein kleiner Running Gag.
Ja, ist auch Anti-Raucher-Kampagne der Film eigentlich. Nee, genau, aber er ist halt immer noch so, ja, komm, verarsch mich doch nicht hier und es ist doch alles nur Show und ich weiß, ihr macht hier PR-Stunt für Sutter Kane, aber wir können jetzt aufhören und so. Genau, und bei ihm dauert es halt echt noch ein ganzes Stück länger, dass er versteht, was da eigentlich Phase ist, während Styles, wie gesagt, schon die Zeichen deutlich erkennt und ergibt dann auch so ein bisschen leicht witzige Konstellation dann auch. Wenn sie ihn halt darauf aufmerksam machen will, schon so, ey Leute, hier stimmt irgendwas nicht und er ist halt ganz halt so, ja komm, verarsch mich nicht. Ja, er gibt eine schöne Dynamik, finde ich.
Ja, und dadurch ist letztendlich Linda ja auch die Erste, die so ein bisschen ja in Anführungszeichen dran glauben muss. Trent ist ja eben noch nicht so weit und die beiden ermitteln quasi ein bisschen getrennt voneinander und in der Kirche findet Linda dann plötzlich eben Sutter Kane, also den verschollenen Romanautor und der preist ihr quasi sein neuestes Werk im wahrsten Sinne des Wortes an und verleibt es ihr ein, was dann bei ihr zu einer völligen psychischen Instabilität führt. Und da gibt's auch schon die ersten, sag ich mal, monströsen Erscheinungen. Denn auf der Rückseite von Kanes Körper, sehen wir, befindet sich dann auch schon so ein ekliges, ja, Monster ist es ja im Endeffekt. Und da können wir dann schon mal einwerfen, dass wir auch hier natürlich, ist es ein Carpenter-Film. Natürlich gibt's hier schön praktische, glibbrige Effekte, so wie es sein muss. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, und das zieht sich hier an dieser Stelle auch schon so ein bisschen eine ganze Weile durch, finde ich, funktioniert der Horror für mich schon mit dem Betreten von Hobbs End nicht mehr so ganz. Also ich finde, das ist schon, und das ist für Carpenter-Verhältnisse auch eher ungewöhnlich. Das hat er dann später noch öfter gemacht. The Ward wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass es doch sehr Geisterbahn-Horror ist. Also für mein Horrorverständnis. Also ich fand schon, dass es alles eher billige Schocks waren, die irgendwie nur drin waren, um zu schocken, die aber gar nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Ich weiß nicht, irgendwie hat der Horror für mich nicht so ganz funktioniert. Also ihr werdet das wahrscheinlich anders sehen, da bin ich mir sogar relativ sicher, aber da war für mich nichts gruselig, da war für mich nichts schaurig und schon gar nicht irgendwie angsteinflößend. Also ich fand es eher ein bisschen platt, horrortechnisch. Pascal, widersprich mir gerne.
Ich widerspreche dir aber nur zum Teil, weil ich finde auch tatsächlich, ich habe auch direkt daran gedacht, es ist mir teilweise in diesem Part, der in Hobbs End spielt, hatte ich zwei Probleme. Ja, doch. Also es ist mir auf der einen Seite tatsächlich ein bisschen zu geisterbahnig. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Moment, wenn Stiles Sutter Kane da in der Kirche schreiben sieht, sie sich dann nochmal umdreht und dann nochmal in den Raum reingeht und dann kommt eine Hand von rechts fest auf die Schulter, sie muss schreien, die Tür knallt zu, ist sie drin, von der Hand ist nichts mehr zu sehen und auch wo die Hand herkommt, das sind schon relativ triviale, ja, wie du gesagt hast, Geisterbahn-Schocker Momente, die ich jetzt auch nicht fürchterlich finde. Es ist kein Jumpscare-Fest oder so, das ist alles, also wir bewegen uns hier nicht irgendwo in im Conjuring-Verse-Universum auf dem Niveau, das passt schon alles. Aber trotzdem ist das jetzt auch nicht die große Kunst des, sag ich mal, als Menschen, die jetzt schon ein paar mehr Horrorfilme oder für Horrorfans halt da dann irgendwie noch wirklich einen Grusel zu erzeugen. Die Monster finde ich alle okay. Mein Hauptproblem eigentlich in diesem Part ist es dann mir nach einem Ende ein bisschen die Taktrate von diesen mal weniger, mal okay funktionierenden Horrormomenten ein bisschen zu hoch ist. Auf der anderen Seite finde ich aber jetzt, wenn du halt sagst, der Film ist auf der Ebene nicht gruselig, ja, aber ich finde dann auch, der Horror steckt hier weniger in diesen, nennen wir sie jetzt Geisterbahn-Horrormomenten, sondern der steckt dann halt eher im psychologischen Horror, der sich dann halt im Kopf von Sam Neill gerade dann, sag ich mal, im letzten Drittel tatsächlich abspielt. So, da wird's dann unangenehm und da funktioniert dann für mich auch der Horrorfilm-Moment und dann finde ich es auch nicht so schlimm, dass ich halt vorher, sag ich mal, relativ triviale Genre-Kost so in diesem Moment bekommen habe. Und dazu muss man ja auch sagen, dass auch so eine Geisterbahn ist halt, ich gucke mir dann halt auch lieber eine Geisterbahn von John Carpenter an, als von irgendeinem C-Film-Regisseur.
Na klar, für mich ist es halt eher so ungewohnt, weil für mich hakt der Film einfach so ein paar Trademarks ab, irgendwie, die da irgendwie rein müssen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, bis dahin, dass der Film mir mehr erzählen und zeigen will als das. Und deswegen, ich habe so ein Problem, für mich ist, also das sage ich ja selten, ich bin ja ein Verfechter der 90-Minuten-Filme und deswegen müsste ich ja diesen hier eigentlich lieben, aber der erzählt mir zu wenig, der macht mir einfach zu wenig aus seinem, weil selbst in Hobbs End hat er ja auch nur so, sage ich mal, 2-3 Set-Pieces, die er abhakt und manche ja sogar mehrfach, warum, das erzählen wir auch gleich noch, aber es ist mir irgendwie zu wenig, also das ist mir zu schnell, geht es in diesen grafischen Horror, der ist jetzt kein gewalttätiger oder besonders brutaler Horror, sondern einfach nur hier Monster, da mal ein Schreckmoment, da mal ein Jumpscare und die gibt's ja auch tatsächlich in dem Film, also es war mir irgendwie zu, da war, also ich habe einfach mehr erwartet, das ist einfach meine Erwartung war da einfach höher als das, was ich tatsächlich hier an dieser Stelle bekommen habe. André, widersprich du mir.
Gern.
Punkt 1.
Ich habe meine Liste vorbereitet. Nein. Ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich weiß schon, was du meinst. Mich stört das halt nicht. Also gar nicht. Ich finde, die Kunst des Films dabei ist, dass er. Ich finde Hobbs End halt insgesamt einfach gruselig. Also ich finde die Idee von Hobbs End schon gruselig und ich war. Also. Spätestens, nachdem ich den Film einmal gesehen habe, finde ich ja eh die ganze Idee des Films schon gruselig, aber auch in dem Moment einfach, wie man es guckt, ich finde Hobbs End ist einfach, es ist auch weniger gruselig, es ist mehr obskur.
Mhm, ja.
Hobbs End ist so schön obskur, du hast halt so verschiedene Facetten, die du durchdeuten kannst. Du hast am Anfang diese Kinder, die da irgendwie rumlaufen in Zeitlupe, die irgendwie einen Hund jagen, glaube ich, ne, ja, und hast überhaupt keine Ahnung, was es ist. Du siehst halt diese alte Frau, die sich super seltsam verhält, du siehst Gemälde, die sich verändern. Du siehst, auch wenn dann Stiles zur Kirche geht, wo ja Kane ist, hast du nochmal diese Kinder an dem Auto, die so einen Ball werfen. Und sie dreht sich halt so um und fragt die Kinder halt, wo ihre Eltern sind. Und dann siehst du das eine Mädchen von vom Nah und es hat so voll die entstellte Fratze, so Three Fingers als kleines Mädchen so quasi. Und das sind auch alles so Momente, die werden halt nicht aufgelöst. Und das macht sie so gut, finde ich, weil sie einfach für sich stehen. Ja, du hast viele davon, so ist ein bisschen Geisterbahn. Aber ich finde die alle gut, weil die irgendwie die haben so eine schöne das kannst du nicht so anfassen, so. Die sind halt einfach da, aber du kriegst halt nicht erklärt, jetzt irgendwie, oh ja, das sind jetzt die Kinder von irgendwem und die kommen aus dem siebten Kreis der Hölle und deswegen sind die da, weil die eigentlich Children of the Corn sind, aber im falschen Film gelandet sind. Keine Ahnung. Der Film erklärt dir halt nicht irgendwas unnötig, was er gar nicht erklären muss und das mag ich. Und dadurch wirkt das alles so schön ungreifbar, was ja auch wieder ein Lovecraft-Motiv nämlich ist, dass du Dinge halt nicht verstehen, nicht verarbeiten kannst, sondern dass sie dir einfach wahllos vorgeworfen werden und du sie einfach ungreifbar hinnehmen musst. Und das macht ja der Film in dem Sinne, auch wenn dann halt quasi die Einwohner ja die Kirche angreifen mit den Gewehren. Und es hat erkannt quasi, wie Mr. Burns die Hunde loslässt, so quasi. Das sind auch so Szenen, die musst du nicht machen, aber sind halt trotzdem da und irgendwie sind die so schön weird. Und das mag ich halt daran gern.
Ich gebe dir auf jeden Fall den Punkt, das ist ja nicht nur ein Lovecraft-Trademark, es ist halt eben auch ein Carpenter-Trademark, der ja auch sehr häufig, das haben wir auch in vielen seiner Filme gesehen, dass er Dinge zeigt, aber er das Publikum für schlau genug hält, um da jetzt nicht irgendwie 10 Dialoge drumherum zu stricken, um zu sagen, was da gerade passiert ist. Warum ist jetzt gerade dieses Objekt oder dieses Monstrum oder diese Person gerade da und macht das? Den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, das ist ja auch eben eine Stärke von Carpenter, die er dann auch in den nächsten Filmen bei ihm dann auch deutlich nachgelassen hat. Mal kurz auf das Audiovisuelle in diesem Fall. Wie fandet ihr denn die Spezialeffekte, die ja handgemacht sind, logischerweise, zu diesem Zeitpunkt? Obwohl, zu diesem Zeitpunkt war es schon gar nicht mehr so logisch. Muss ich sagen, ich habe gestern Deep Rising geguckt und war sehr erschrocken von den Spezialeffekten. Und das war ja auch ein bisschen die Zeit, ich glaube 2 Jahre später oder so. Aber hier noch schön handgemacht. Aber ich muss auch sagen, also es ist ja natürlich ein KNB. Jetzt haben wir es drauf. Nicht, dass wir wieder irgendwie, das hatten wir in irgendeiner vorangegangenen Episode, als wir uns gefragt haben, wer denn die einzelnen Leute sind. Und wenn man die Namen abkürzt, ja, logisch, KNB. Aber hier ist es auch wieder KNB. Gehört jetzt aber auch nicht zu den besten Arbeiten. Also es ist natürlich, dass es schön handgemacht ist. Aber wenn ich so an andere Sachen denke, eben weil wir ja hier auch die Apocalypse Trilogy haben, ich da so an The Thing denke, der ja nun mehr als 10 Jahre älter ist, sieht schon geiler aus als das hier. Finde ich persönlich.
Der Film spielt jetzt die Effekte auch nicht übermäßig aus. Aber auch halt wiederum darum, weil es nicht um sie geht. Also es ist jetzt kein reiner Creature-Horror. Es ist ja kein Creature-Feature, sondern er nutzt ja die Kreatur nur, um ja dieses Böse darzustellen, was da irgendwo aus der Wand kommt. Ich finde halt, die praktischen Masken sind ganz nett, weil die auch so, also die wirken fast so absichtlich maskenhaft, also als ob du es erkennen sollst, ja. Aber trotzdem sind sie irgendwie eklig. Und bei den Kreaturen, jetzt auch zum Beispiel die Tentakel-Oma oder auch hier der Voldemort auf dem Rücken von Cassandra Cain, so, die sind alle A, nicht lange im Bild. Also um da auch, also du kannst gar nicht kaum sagen, ob es richtig geil ist, weil du siehst sie kaum. Aber weil da der Film auch den Fokus nicht drauf legt. Und deswegen muss ich sagen, also cool, dass es überhaupt handgemacht ist, natürlich, wieder einmal alle Ehre. Das, was man sieht, ist okay. Aber der Film kann sich jetzt nicht damit rühmen, zu sagen, ich habe richtig geile Practical Effects. Weil dafür sind sie in dem Film auch so zweckmäßig. Aber ich kreide es ihm nicht an, weil der Film die Practical Effects, wie gesagt, nicht als großen Schauwert nutzt, sondern nur als Unterfütterung.
Eine Szene, Pascal, die fand ich allerdings ziemlich beeindruckend. An der Stelle sind wir eigentlich noch nicht, aber wenn wir schon bei den Spezialeffekten sind, das ist natürlich der Effekt von Julie Carmens, also von Lindas Kopf, der sich umdreht auf ihrem Körper, als sie quasi dort so eine Prosthetic benutzt haben und mit einem, wie sagt man, auf Englisch heißt Upside Down, mit einem quasi umgedrehten Gesicht von ihr. Weißt du, welches hier nicht meinen? Im Auto später.
Ja, oh ja.
Das ist auch so ein bisschen so der Exorzist-Style, so ein bisschen. Die fand ich auch wiederum fast ein bisschen gruselig, weil sowas finde ich immer auch sehr beeindruckend. Also klar, hier wurde jetzt nicht irgendwie, das hat man ja auch in aktuelleren Produktionen, dass denn dafür natürlich Leute, die, also Balletttänzerinnen zum Beispiel, werden häufig für benutzt, für solche Szenen oder generell Turner und so weiter. Aber hier ist es tatsächlich ein Stunt-Double gewesen, das quasi auch blind agieren musste, weil das Stunt-Double auch gar nichts gesehen hat. Aber das war zum Beispiel, die war klasse. Also als Spezialeffekt rein betrachtet. Und vom Gruselwert.
Ja, auf jeden Fall. Genau, als Spezialeffekt super und vom Gruselwert halt auch nochmal einfach profitieren davon, dass es halt auch da vom Editing wirklich super ist, dass du, wenn du halt die offene Tür siehst und dann kommt der Kopf da so raus, du hast schon das Geräusch, dieses geht auch so durchaus Richtung Exorzist. Es ist super unangenehm. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und Sonst mal grundsätzlich zu den Special Effects, ja, würde ich alles unterschreiben, was ihr sagt. Ich finde halt auch, der Film, er hat halt auch einfach nicht jetzt wie in The Thing, so, er hat jetzt ja nicht die Creature, das hat André auch schon gesagt, und er ist dann natürlich halt wirklich einfach nur unterwegs, quasi die, dir zu verkaufen, dass wir in diesem Multiversum von Sutter Kane sind, und natürlich müssen da irgendwo Monster drin auftauchen, weil wenn er halt so der einer der populärsten Horrorbuchautoren ist, ja, da gibt's ja natürlich auch mal hier und da ein Monster, das ist klar, da können dann halt nicht nur die gruseligen Kinder böse guckend über die Weide laufen, sondern da muss da auch mal irgendetwas ja, aus dem klassischen Portfolio da drin auftauchen, und deswegen, ich habe am Anfang zum Beispiel auch gedacht, so jetzt, okay, die Tentakel-Oma hat's für mich tatsächlich nicht gebraucht, weil ich finde jetzt, die trägt zum Film an sich nicht viel bei, außer dass sie halt einmal kurz unseren John Trent halt kurz schockt, aber der ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon durchaus geschockt. Nichtsdestotrotz, ja, es ist okay, weil es ist halt dieses, wir sind halt in diesem Multigeschichten-Universum von Sutter Kane, und dann, ey, ist das halt auch, ist das eine nette Idee, das mit der Oma zu machen, dann bin ich auch cool damit, und die Special Effects sind dafür absolut zweckmäßig und, ja, grundsolide.
Ich glaube, was man auch immer so ein bisschen, das hat man ja bei ganz vielen Verfilmungen, die eben, also bei direkten Lovecraft-Verfilmungen als auch bei indirekten, das ja auch immer, hier wird ja auch ein bisschen, Sutter Kane spricht ja auch so ein bisschen von den Old Ones, wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß jetzt nicht, wie man das.
Die alten Großen oder die großen Alten.
Ja. Und die ja eben auf Lovecraft basieren und ja auch den Cthulhu-Modus, den Mythos, natürlich ja, hier darstellen. Und das ist ja das, André, was man oft hat. Man erwartet dann immer, dass man jetzt die riesengroßen Monster zu sehen bekommt, die ja Lovecraft ja eigentlich gar nicht so in den Mittelpunkt stellt, die ja immer quasi nur als Schatten auf die Menschen sozusagen geworfen werden. Aber das erwartet man dann immer, und am Ende kommen dann einfach nur. Ja, das ist hier schon fast der beste Fall, ne, dass man hier immerhin Monster sieht. Das trifft ja auch nicht auf jede Lovecraft-Adaption zu. Aber man erwartet es dann immer irgendwie, ne?
Und bekommt es. Ja, wobei es ja auch hier, wenn überhaupt, sind es ja nur die Minions quasi.
Ja, eben, also deswegen, aber Monster. Es ist schon die, also ich kann mich jetzt an keine bessere Variante erinnern.
Ja, das stimmt, aber wobei, die sehen auch so ein bisschen so aus wie dieses eine Vieh eben aus den Hellraiser-Filmen, das durch die Gänge jagt, ja. Diese Curse, die durch die Gänge jagt. Aber ja, genau, also die spielen hier halt nicht so eine große Rolle, die sind ja im Grunde, sage ich ja, nur der Aufhänger als symbolisch das Böse, was halt da irgendwo scheinbar durch eine andere Dimension oder durch ein anderes, aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt, hier immer, zu uns reinbricht und eben Sutter Kane so als Portal nutzt quasi, also seine Geschichten als Portal nutzt, um die Menschen auf sie vorzubereiten, unwissentlich. Und ja, also wer Creature erwartet, ist halt underwhelmed, so klar, der kriegt halt nicht viel. Aber es muss halt klar sein, dass es nur ein Aufhänger ist. Und ich finde halt die Szene, wenn Sutter Kane sich so selbst so zerreißt, wie so eine Buchseite halt,
yeah.
Und dann hinter ihm dann die Viecher halt da rauskommen, das ist halt ganz cool gemacht so. Also der Effekt selbst geht so, weil der ist halt digital. Aber die Idee ist gut von dem Effekt, finde ich halt, weil dann du kannst das Buch auch noch lesen, quasi. Das Buch ist quasi so eingerissen und dahinter kommen dann so die Monster raus. So die Idee von dem Effekt ist ganz nice. Und ich mag auch davor noch das Gespräch zwischen Sutter Kane halt hier und Trent in dem Beichtstuhl. Mhm. Wo eben das auch nochmal, also das ist halt der kurze Expositionspart, der ist auch nicht so richtig nötig. Also das wäre, glaube ich, fast das Einzige, was ich im Film zu bemängeln hätte. Weil Kane da quasi im Grunde nochmal alles erklärt ihm, was jetzt Phase ist, im Grunde nochmal kurz mit seinen eigenen Worten. Aber trotzdem, ich mag diese Dynamik da zwischen den beiden in der Kirche und weil Kane da auch schon so den Eindruck macht, sozusagen so, ich bin auch nur benutzt worden, so, ich bin mir dessen jetzt quasi schon bewusst und jetzt ist halt vorbei so und jetzt kommen sie halt. Und dann, was ich noch lustig finde, immer, wenn dann Sam Neill von den Monstern wegläuft, kurz bevor er dann stürzt, da rennt er wie so eine Art Tunnel.
Dürfen wir nochmal kurz, also entschuldige bitte die Unterbrechung. Ja. Und danke, dass du versuchst, meinen Job zu übernehmen hier. Ja. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Also da müssen wir nochmal ganz kurz zurückspulen.
Ja, okay.
Ich will jetzt deinen Lieblingsfilm hier nicht verkürzter darstellen, als er ist.
Ja, okay. Du machst es nochmal vor, weil, okay.
Aber bei uns ist Sutter Kane ja noch gar nicht in der Kirche. Der setzt sich ja gerade mal erst mit der Tentakel-Oma auseinander, die dort ihren Mann mit der Axt zerstückelt. Und selbst da hält Trent das ja immer noch für Spezialeffekte. Und das war halt so da, wo ich denke so, ja, okay, da ist es mit der Glaubwürdigkeit jetzt vielleicht nicht mehr so ganz gegeben, aber er fängt ja zumindest schon mal langsam an zu zweifeln. Und dann trifft er ja noch auf deinen Freund Vigo in der Bar.
Ist halt auch für so ein bisschen, also ist halt auch vielleicht von Trent so ein bisschen Selbstschutz nach dem Motto, ach komm, das muss ja alles.
Er will es nicht wahrhaben, ja.
Ja, genau.
Ja. Und vor der Bar wütet ja eben dann dieser Mob in Form von den merkwürdigen Gestalten und auch Linda dort. Und Trent schnappt sich Linda und versucht erstmal, das fand ich ganz cool, das ist ja auch eine gute Szene, als er dann versucht wegzufahren und feststellt, wo ist der Autoschlüssel? Und sie will ihn dann ganz genüsslich vor ihm verspeisen im Auto. Das fand ich auch ganz cool gemacht. Und er kann dann trotzdem fliehen. Und dann
das kann dir eher die Glaubwürdigkeit. Also wenn du da sagen würdest, das wäre Suspension of Disbelief, dann würdest du sogar noch sagen, okay, wenn er dann das Zündschloss mit seinem Schraubenzieher knackt, weil er weiß natürlich genau, wie das geht.
Klar, ja, warum nicht? Er ist ja auch ein Privatdetektiv. So, der muss das können. Und genau, dann kommt diese Szene eben auf der Flucht, als Linda dann zum auf allen Vieren mit verdrehtem Körper dort krabbelt. Aber das Problem ist, die Flucht hält halt nur kurz an, denn mehrfach landet Trent einfach wieder mitten im Geschehen, vor dem er gerade eben geflüchtet ist. Er kann also einfach nicht fliehen aus Hobbs End. Und genau, da kommt nämlich auch noch diese fiese Szene, da ist nämlich wieder Three-Thinger unterwegs und der trägt ja Linda noch auf dem Sattel und fährt an ihm vorbei. Mhm. Und dann kommt es eben beim zweiten Fluchtversuch, ist es, glaube ich, dann hat er den Autounfall. Und dann wacht er in der Kirche auf, bei dir.
Beim dritten.
Beziehungsweise bei
Saturday. Er macht zweimal falsches Abbiegen und beim dritten Mal will er dann quasi auf die Meute zufahren. Und dann kommt der Army of Darkness Moment, denn dann steht plötzlich nämlich Styles mit auf der Straße und er lenkt halt ein und baut einen Crash, genau.
Ja. Ja, und dann ist quasi, kommt der Expositionsmoment, du hast es eben erzählt, Kane erzählt, dass eben der Glaube der Leser in seine Geschichten diese letztendlich Realität werden lassen und er dadurch eben das Portal öffnen kann, um eben längst vergessene Monster auf die Erde zurückzuholen und da erwartet man ja auch wieder dann die Old Ones und wenn man an dieser Stelle eben diese Monster zu sehen bekommt, macht man den Film hier aus und fängt mit Underwater an, dann bekommt man eben die andere Seite der Geschichte zu sehen. Aber ja, und Trent ist eben selbst nur ein Charakter in Kanes Geschichte, also das lernen wir schon kennen, er selbst glaubt es auch hier an dieser Stelle immer noch nicht. Und er soll, aber Dings, Sutter Kane erzählt es ihm, und er soll eben dafür sorgen, dass das Manuskript wieder zurück zum Verlag gebracht wird, um damit das Ende der Menschheit einzuleiten. Und dann öffnet eben Kane dieses Portal zu dieser Monsterdimension, dieser lange Tunnel dort, durch den Trent aber letztendlich nach etwas längerem Lauf scheinbar wieder zurück in unserer ganz normalen Welt landet. Und ich fand es noch ganz interessant, auch diesen kleinen Twist, dass Linda eben nicht mit zurückkommt, weil sie eben schon das ganze Buch gelesen hat. Und das ist so ein Moment, der wird zwar nur erzählt, aber den finde ich richtig fies, weil du weißt ja im Endeffekt, was das aussagt, ne? Dass sie eben garantiert nicht mehr zurückkommt, weil sie eben schon weiß, was passiert, ne? So einfach nur so ein Satz, aber den fand ich richtig fies.
Der wirkt nach, ja, genau. Ja, nee, deswegen, also habe ich ja schon vorgegriffen, genau, der Expositionspart ist halt so, der ist ein bisschen obligatorisch, aber halt die wichtige Info ist quasi, dass er ihm halt sagt, so ey, du bist quasi auch nur eine Figur in diesem Roman, also du, deine, wenn das alles, was du quasi hier erlebt hast, ist quasi schon vor, hab ich vorgeschrieben, das ist so, ich bin dein Director quasi und, ja, wie du schon sagst. Und was ich eben zu dem Tunnel nämlich sagen wollte, wenn er durch diesen Tunnel läuft, kennt ihr auf so Jahrmärkten, da gibt's manchmal solche Tunnel, wo man durch muss, die drehen sich so. Und dann muss man durch so eine Brücke gehen. Und der sieht aus wie so ein Tunnel. Da möchte ich jetzt mal, das sieht aus wie so ein Rummel-Jahrmarkt-Tunnel, der sich so dreht mit bunten Lichtern, wo du wirst halt von Monster verfolgt. Aber wo ich jedes Mal, das sieht irgendwie aus wie so, auch hier wieder wie so eine kleine Geisterbahn irgendwie. Ja.
Was der Film natürlich hier uns, also welche Frage uns erstellt, ist natürlich eben, was ist Realität und was ist Fiktion? Und das ist natürlich so ein Thema, und das hatte ich auch nochmal nachgelesen, das ist auch eigentlich eine interessante Frage ist, weil es ja viele Leute gibt, die auch daran glauben, dass wir ja selber nur Teil einer Fiktion sind sozusagen, wie sagt man immer so schön, diese Puppet-Master-Geschichte, dass wir nur, dass da oben jemand gibt, der die Fäden zieht von uns und der uns steuert und dass wir einfach nur in so einer Fiktion leben. Und das ist ja auch so ein Teil, den der Film uns hier natürlich mit uns besprechen will. Pascal, vermittelt der Film das für dich gut? Ist das überhaupt ein interessantes Thema für dich?
Interessant, ich liebe das. Das ist tatsächlich, was mich am Film am meisten begeistert hat, jetzt mal von den ganzen Carpenter-Stärken abgesehen, die ich halt mehr oder weniger auch erwartet habe, ist halt dieses Metaspiel. Das ist halt auch für mich dann die stärkste King-Assoziation, weil das halt auch dieses, ne, der Autor in der Geschichte, der seinen quasi Protagonisten, die er selber geschrieben hat, beibringt, dass sie nur Protagonisten in einer Geschichte sind, die er geschrieben hat. Das jetzt, ohne da ins Detail zu gehen, in welchem Kontext, aber das ist durchaus etwas, was es sonst auch schon gibt und was einfach, vielleicht klingt das alles immer ein bisschen schlauer, als es am Ende ist, weil da ist jetzt, muss man auch irgendwie kein, muss man jetzt auch keinen Nobelpreis für gewinnen, sich sowas auszudenken. Trotzdem ist es cool, weil man da eine Menge, weil man viel drüber nachdenken kann und weil das halt natürlich dann den Film auch nochmal in einem komplett anderen Licht erscheinen lässt. Und auch wenn ich jetzt vielleicht am Anfang noch hier und da, hatte ich jetzt gar nicht, aber wenn ich da jetzt irgendwo noch, sag ich mal, Kritik an der Geschichte gefunden hätte oder wie sich die Figuren verhalten, und dann, das stellt das natürlich halt auch alles in Frage. Das heißt, du weißt jetzt, okay, wenn ich eh die ganze Zeit quasi nur das Buch von Sutter Kane lese, naja, dann ist ja, erklärt das vielleicht auch einige Sachen, die mir vorher ein bisschen unschlüssig erschienen sind. Deswegen bietet auch nochmal den perfekten Moment an, da nochmal quasi zurückzublättern und zu gucken, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum das vielleicht so war, oder jetzt kann ich das nochmal mir aus einem anderen Blickwinkel angucken. Ist ein super spannendes Thema. Ich mag das total. Ich liebe dieses dieses Metaspiel auf der Ebene. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und natürlich wird das dann hier über, ja, ne, ich meine, aber es ist Exposition, ja, das könnte ich dem Film auch ein bisschen ankreiden. Das kann man vielleicht geschickter machen. Ich wüsste nicht, wie, denn das so per Show Don't Tell abzubilden, ja, macht der Film dann ja später an anderen Stellen schon noch ein bisschen. Also die letzte Szene macht das ja dann doch wieder sehr gut. Aber in dem Moment einmal, damit auch jeder Zuschauer das versteht, ist okay.
Was ich hier interessant finde, ist ja, und das ist ja immer eine Sache, die du bei Carpenter besonders hast. Das hast du eben bei The Thing, das hast du aber auch bei The Fog zum Beispiel. Dass er ja immer gut darin ist, diese Vorstufe zur Apokalypse oder zu irgendeiner Katastrophe zu porträtieren. Das kann er ja wie kaum ein anderer, und schafft es ja auch mittels seiner Spannung, mittels der Atmosphäre und wie er das Ganze inszeniert. Und das ist ja hier in dem Fall auch der Fall. Aber ich finde, das ist eine, ja, vielleicht sogar der Film, der für mich dann am ernüchterndsten ist. Also wir sehen ja dann, wie John Trent quasi wieder in Anführungszeichen in der Realität landet. Wir wissen natürlich aber schon, irgendwas muss da jetzt passiert sein. Das siehst du halt auch schon daran, dass der Film halt noch 20 Minuten geht. Und dann erwarte ich eben, dass die Welt ja am Abgrund ist. Und das ist sie ja auch. Aber ich finde, auch hier ist es wieder für mich so ein bisschen das Problem, dass der Film nicht das zeigt, was er mir vorher angedeutet hat, was er mir vorher hat versucht zu verkaufen, eben diese Monsterdimension und so weiter und so fort. Und das, ja, also wir sehen die Leute, die alle, natürlich alle, ja, so ein bisschen manisch sind. Das Buch ist ja, also wir sehen ja, dass Trent quasi wieder zurück ist, und er stellt fest, als er das Manuskript abgeben will, was er ja verzweifelt loswerden wollte eigentlich, aber es nicht schafft. Und dann sagt ihm der Agent, ja, sorry, das Buch hast du hier schon vor Wochen abgegeben, das haben wir veröffentlicht, das wird jetzt sogar schon verfilmt. Und die Leute sind alle sehr, ja, psychisch sehr, sehr auffällig draußen auf der Straße. Die sind alle, ja, nicht bei mentaler Gesundheit, das sieht man auch. Und sie stellen sich dort alle an, draußen, um dieses Buch zu bekommen und so weiter. Aber das ist irgendwie, ehrlich gesagt, ich weiß, das ist minimalistisch gelöst, und André wird mir gleich erklären, warum das so ist, aber es ist trotzdem irgendwie nicht das, was ich erwarte, nach dem, was mir der Film vorher erzählt, was passieren wird mit der Menschheit. Also, André. Oder liegt es ja einfach daran, dass ich falsche Erwartungen hatte? Oder hätte der Film das auch liefern können?
Vielleicht, aber das, also das, was du sehen willst, passiert ja, aber du siehst es halt nicht.
Ja,
das,
aber,
das passiert ja,
aber Carpenter kann es auch, indem er, also er, Carpenter kann das aber auch zeigen, weil er es in seinen vorherigen Filmen auch immer geschafft hat, und hier bleibt ja, es irgendwie nur bei der Vorahnung. Aber ich bekomme davon nichts zu sehen, und das finde ich echt, das reißt für mich viel runter, bin ich ehrlich.
Ja, okay, also, ja, aber dann ist es halt wirklich Erwartungshaltung und Geschmack, weil ich bin froh, dass man es nicht sieht, weil es hätte bestimmt scheiße ausgesehen. Und
ja, gut, also, aber komm, das also, ist jetzt aber kein also, Trademark aber für
ich Film. Ich muss aber keine 20 Minuten Monster rumlaufen sehen auf der Erde, weil das ist halt irgendwie nicht der Sinn des Films, sondern es geht ja immer noch um Sam Neill und seine Figuren, was mit ihm passiert. Und ich meine, dann ist das Bench of Disbelief wurde eh schon erklärt im Film, denn er ist nur ein Charakter, der geschrieben wurde. Das heißt, es ist eh völlig egal, was er tut. Beziehungsweise seine Handlungen werden ja, ja quasi schon vorgeleitet, was der Film zumindest erzählt. Und das, was der Film ja dann erstmal macht, wenn er wieder zurück ist, ist ja genau das. Da baut er ja die Tension auf, indem du jetzt nicht weißt, was jetzt mit ihm los ist. Er will ja immer noch rational denken. Dann gibt es ja diese perfiden Spiele, die dann eben mit ihm gespielt werden. Zum Beispiel, als er an diesem Bus sitzt mit diesen ganzen Rentnern. Und er dämmert halt weg. Und da sitzt Sutter Kane neben ihm und meint so, übrigens, meine Lieblingsfarbe ist blau. Und er wacht halt so auf und alles ist halt blau. Und er fängt einfach hysterisch an rumzuschreien und ist halt völlig am Ende. Und was man ihm dann auch noch später ansieht, wenn er dann da an den Buchhandel geht und völlig zerloddert ist. Und ja, dass diese Geschehnisse haben ihn halt komplett verändert. Und der angesprochene Moment, wenn er dann in die Redaktion geht und sagt, hey, Sie müssen mir glauben, sie haben mich da hingeschickt mit Styles und der Typ sagt so, hä, wer ist denn Styles?
Ja.
Ich habe sie allein geschickt, so, ne? Und sie, auch alles gab's alles auch natürlich schon. Ist nichts Neues, was der Film da macht. Aber es ist ein trotzdem geiler What the Fuck-Moment, finde ich halt immer wieder. Wenn er dann sagt so, yay, sorry, sie waren hier schon vor 3 Wochen, das Ding ist längst gepresst, nächste Woche werden die Filmrechte verkauft. Du merkst einfach auch, wie komplett entrüstet dann in dem Moment Trent ist, weil er weiß, so, es ist vorbei, so, die Nummer ist durch. Weil er weiß halt schon, was passieren jetzt quasi wird, aber alle ahnen es halt noch nicht. Und naja, dass er dann quasi genau wie der Agent dann am Anfang selber dann zur Axt greift und da jemanden niederhackt, der auch wieder Doppelpupillen übrigens auch hat, und dann eben da landet, wo der Film begonnen hat, ist nur konsequent. Und das, was du dann eben angesprochen hast, was du dann erleben willst, das passiert ja dann, aber eben erst, wenn er in der Zelle sitzt, ja, quasi, dann geht das ja quasi Apokalypse wirklich richtig los. Und ja, deswegen, also ja, ich verstehe es, ja, okay, wenn du mehr Schauwerte wolltest, dann sicherlich ist der Film da nicht erfüllt es nicht deine Erwartungen am Ende dann da. Ich mag den Weg, den er konsequent weitergeht und da die Handlung weiterhin auch im Trend fokussiert und ihn da dann als Boten behandelt, der letztendlich seinen Soll ja auch erfüllt hat und damit ist ja seine Geschichte auch quasi beendet und dann gibt es für ihn ja keine Verwertung mehr, außer dass er eben da in der Zelle allein gelassen wird.
Pascal, wie löst der Film das für dich? Ich habe ja noch als Beispiel, weil es auch zeitlich, ja, es passt nicht so ganz, sind auch ein paar Jahre, nee, eigentlich nicht ein Jahr, glaube ich, Unterschied. 94, ne?
Warte mal, ein Jahr später, nee, 95, ein Jahr später kam doch in den USA 95, in Italien 94.
Okay, weil ich hätte jetzt nämlich den Vergleich so ein bisschen gezogen zu einem anderen Metafilm, den wir hatten, der ja ähnlich funktioniert, nämlich nicht Scream, ich meine Freddy's New Nightmare. Tatsächlich, der ja auch eben diese Thematik letztendlich so ein bisschen behandelt. Natürlich nicht mit der Apokalypse und mit Lovecraft und so weiter, aber der eben auch diese Metaebene, dass du in diesem Werk bist, nur halt eben eines Regisseurs sozusagen oder eines Autors auch. Ja, aber wie löst der Film das für dich auf? Was hättest du gerne gesehen oder bist du zufriedengestellt mit dem Ende?
Nee, ich bin okay damit, muss ich sagen. Ist mir jetzt überhaupt nicht negativ aufgefallen, dass da zu wenig von der Endzeit passiert ist. Weil mich dann ab dem Zeitpunkt auch eigentlich nur noch Sam Neill interessiert hat. Und alles, was jetzt um Sam Neill sich da quasi, dadurch, dass wir jetzt die Erkenntnis haben, dass Sam Neill nur eine Figur eines Sutter Kane-Romans ist, wie es mit ihr weitergeht, was da jetzt quasi an Offenbarung dann noch geschehen. André hat es ja eben erwähnt, ich glaube dann wahrscheinlich die größte, dass halt die Styles überhaupt gar nicht da war eigentlich und dass die nur irgendwie Teil schon einer Einbildung waren von Sam. Ja, das ist dann tatsächlich der, was mich dann in den letzten Drittel noch interessiert. Und das macht der Film dann tatsächlich auch meiner Meinung nach sehr gut. Also ich finde den Film tatsächlich in der Phase fast am stärksten. Also jetzt, nee, würde ich jetzt aber auch nicht Hobbs End irgendwie unter den Scheffel stellen. Also auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie lame war und der Film legt erst richtig los im letzten Drittel. Das ist so nicht ganz richtig. Aber wo dann für mich tatsächlich am meisten Investment ist und wo ich dann am meisten einfach, ja, wo ich es am interessantesten finde, trifft vielleicht am besten, ist dann im letzten Drittel, wenn wir sehen, wie wir jetzt quasi wirklich die Metamorphose von dem Sam, also vom geerdeten, sortierten Sam Neill zum Sam Neill, den wir in der ersten Szene gesehen haben, wie die sich quasi vollendet. Das finde ich da in dem Moment dann doch am interessantesten.
Ja, man muss vielleicht noch dazu erwähnen, falls jetzt vielleicht ein bisschen zu konfus war, also es ist dann eben so, dass als Trent wieder ankommt in New York, sieht er eben auch, dass das Buch eben alle Buchrekorde dort bricht und wie gesagt, die Leute das wegsnappen wie die Bibel vor paar hundert Jahre später, früher. Und das eben dazu führt, eben, dass diese Dimension geöffnet wird, von der sich Sutter Kane das sozusagen versprochen hat, sein Ende der Menschheit sozusagen. Und dann wird eben, nachdem Trent eben dieses Axtattentat durchgeführt hat, sitzt er eben dann in der psychiatrischen Klinik fest. Und im Epilog wacht er dann eben in dieser Klinik wieder auf und plötzlich ist sie komplett verlassen und er erfährt eben, dass die Welt nun tatsächlich von diesen Monstern bevölkert ist und dann kommt eben noch der Meta-Twist, er geht dann ins Kino und sieht dann quasi die Verfilmung des Romans und erfährt dann und versteht es dann auch, dass er selber wirklich nur die Figur eines Romans ist, ne? Das mag ich dann, mochte ich dann auch wieder, das Ende sozusagen. Was will ich gerade?
Ich habe sonst noch einen Fun-Fact, wenn du überlegst, ja, weil André hat's einen trivialen Spaßfakt. André hat ja eben erwähnt, wie Sutter Kane dann im Bus nochmal auftaucht und sagt, meine Farbe ist blau. Und ich habe das jetzt im Nachhinein gelesen. Ich habe es nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass tatsächlich immer, wenn du ein Close-up von einer Figur siehst, quasi das Gesicht nah, das Bild ausfüllend, haben die tatsächlich auch immer blaue Augen. Hm. Einfach halt, weil dann offensichtlich Sutter Kane seinen Figuren in seinen Romanen eine blaue Augenfarbe gibt.
Das ist interessant. Dann gibt's auf jeden Fall einen Grund, den Film nochmal zu gucken, um das zu überprüfen.
Ich bitte drum.
Und dann würde ich, ja Pascal, wenn du gerade schon am Worte bist, bitte ich dich um dein Fazit.
Ja, sehr gerne. Genau, wie fange ich an? Ich habe auf Letterboxd geschrieben, einfach nur vielleicht eine der besten Stephen King-Verfilmungen, die keine Stephen King-Verfilmung ist. Und irgendwie trifft das für mich halt ganz gut.
War auch überrascht, dass du mal wieder eine Letterboxd-Review geschrieben hast.
Ja, weil ich diesen Spruch so clever fand. Ich wollte dann den auch schreiben. Nein, Quatsch. habe ich mir auch voll. Ich bin der Erste, der so einen Gag jemals gemacht hat. Nein, aber ich finde trotzdem, dass es irgendwie ganz treffend ist, einfach, weil es ist halt für mich, der Film versprüht halt genau das, was ich halt von einer coolen Stephen King-Romanverfilmung halt mir im besten Fall erwünsche. Und auf all den Ebenen funktioniert der Film halt super gut. Plus, ich bekomme dann halt noch alles, was Carpenter eh gut kann. Und das ist dann halt schon ziemlich guter Mix. Und das ist es halt dann am Ende für mich auch einfach. Ich finde nicht, dass der Film jetzt, also für mich zumindest, er hat mich nicht komplett aus den Socken gehauen. Ich habe jetzt da irgendwie nicht das Gefühl, dass ich ein Meisterwerk gesehen habe. Aber wenn ich jetzt meine Recherche und auch dem, was du erzählt hast, nach mir angucke, wie der Film dann doch halt in den 90ern auch damals ziemlich gefloppt ist und auch jetzt natürlich in Fankreisen durchaus seine Beachtung erhalten hat, aber davon ab schon noch so ein halber Geheimtipp ist, zumindest in Carpenters Filmografie, würde ich mal so behaupten.
Kurze Zwischenfrage, ja. Was glaubst du denn, warum der Film gefloppt ist? Kannst du dir das vorstellen?
Ich kann es zeitlich für mich ein bisschen einordnen. Es war halt vor Scream, bevor es quasi wieder den Boom gab und quasi das, auch wenn der Film zwar auch mit Meta spielt, aber anders als Scream und das halt wahrscheinlich zu der Zeit einfach nicht sexy war. Aber gibt's doch einen besseren Grund? Oder einen richtigen?
Nee, ich weiß es tatsächlich.
Ach so, okay,
das waren wahrscheinlich viele Gründe. Also, ich meine, es kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass eben Carpenter hat ja vorher den Memoirs of an Invisible Man mit Chevy Chase gedreht und der war ja auch schon so ein kolossaler Flop und das war ja, glaube ich, sogar eine AAA-Produktion und dass die Leute dann vielleicht auch dachten, okay, Carpenter, naja, den neuen Carpenter muss ich dann auch nicht sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Weil Sam Neill ist ja eigentlich schon, sag ich mal, da geht man ja eigentlich ins Kino für.
Keine Teenies, ne? Das ist halt auch kein Teenie-Horror.
Das stimmt. Und vielleicht wussten die Leute, genau das bin ich mit meinen Erwartungen, vielleicht wussten die Leute einfach nicht, was sie zu erwarten haben.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach den Zeitgeist nicht getroffen hat. Hm. Man muss auch sagen, also der Film sieht ja gut aus und alles und die Effects, aber das ist auch ein Film, hättest du mir jetzt gesagt, den hat Carpenter 87 gedreht, hätte ich gesagt, ja.
Ja, das stimmt.
Klar. Ja, das stimmt.
Warum nicht? So, deswegen ist er vielleicht einfach tatsächlich ein bisschen zu spät für die 90er, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, genau. Es ist einfach, ich finde, es ist ein super Mix. Der Film behandelt Themen, die ich alle cool finde. Ich glaube, so sehr viel mehr habe ich dazu tatsächlich auch gar nicht zu sagen. Ich liebe tatsächlich die Szene am Ende, wenn er im Kino sitzt und sich dann halt sich selber auf der Leinwand anschaut. Da wird ja noch mal so kurz, man sieht noch kurz ein Plakat, wo dann tatsächlich, das ist ganz clever gemacht, du hast dann halt auf dem Plakat die Beteiligten, da steht dann auch John Carpenter als Regisseur und ich glaube nur bei den ersten, also quasi nur bei unseren drei Hauptfiguren, Sutter Kane, Stiles und John Trent, steht da halt John Trent, auch wie als wäre er der Schauspieler. Ja. Und sonst ist aber tatsächlich die echte Crew des Films tatsächlich dann auf dem Plakat niedergeschrieben, das finde ich ganz clever,
ist
ganz
cool gemacht. Wir haben das immer genannt, Meta to the Max, ne?
Genau.
Ja, genau. Meta to the Max auf jeden Fall. Es ist toll. Und ja, ich bin am Ende des Tages bei 4 von 5 Sternen. Bin sehr froh, den diese Carpenter-Lücke geschlossen zu haben. Und ja, die werde ich definitiv mit Sicherheit noch mal gucken.
Reine Fairness habe ich überlegt, ob ich André den Vortritt lasse. Aber da er wahrscheinlich das schönere Schlussplädoyer für den Film hält, dränge ich mich noch mal vor und halte es allerdings auch sehr kurz. Also ich finde ihn nach wie vor auch gut. Also vor allem aufgrund seiner Atmosphäre, die einfach das kann Carpenter einfach wie kein anderer. Das ist einfach wirklich immer top-notch. Der ist ordentlich getrickst. Der hat eben diese interessanten, wenn auch nur eben in der Light-Version, wie André ja auch gesagt hat, Lovecraft-Anleihen und hat viele coole Ideen, viel Mystery und eben auch diese Frage, die uns beschäftigt, was ist real und was ist Illusion. Aber er spielt, letztendlich finde ich, seine Ideen nicht vollständig aus. Also aus meiner Sicht könnte er durchaus eine halbe Stunde mehr vertragen, er könnte ein bisschen tiefgründiger sein. Und dabei meine ich nicht unbedingt, dass er mehr erklären muss, aber einfach die Welt. Ich will einfach noch ein bisschen mehr dieses Worldbuilding aufgreifen. Ich finde auch das, was Pascal gesagt hat, also Hobbs End ist vielleicht nicht schlecht, die Phase dort, aber es ist die schwächste Phase des Films und ich glaube, sie wäre besser gewesen, wenn man noch ein bisschen noch mehr Charaktere dort zu Gesicht bekommen hätte und noch ein bisschen auch vielleicht sogar am Anfang noch ein bisschen fast Normalität gespürt hätte in Hobbs End und dass sich das erst nach und nach so ein bisschen entwickelt und nicht sofort losgeht. Und ja, und wie gesagt, eben dieser Geisterbahn-Horror, der mich auch so ein bisschen gestört hat. Aber wie gesagt, inszenatorisch klassisch guter Carpenter, inhaltlich etwas zu kurz und oberflächlich, aber für mich immer noch sehenswert und ich werde den auch nicht zum letzten Mal geguckt haben. 3,5 von 5. Und jetzt das abschließende Plädoyer von André.
Guter Film. 5 von 5.
Danke. Und beim nächsten Mal.
Ja, ist für mich, wie gesagt, ein grandioser Film. Wir haben es ja schon gespoilert am Anfang und ich glaube, hat man auch gehört. Ich greife aber von hinten nochmal vorweg. Ich liebe auch halt diese Kinoszene. Das ist halt einfach eine der besten Abschlussszenen der Horrorgeschichte für mich. Auch wie Neil da einfach spielt. Wie er sich da mit Popcorn so reinsetzt. Ich meine, es ist nicht umsonst auch ein GIF-Meme im Internet. So, das ist halt so perfekt. Und dann halt erkennt, was er da sieht und anfängt dieses hysterische Lachen, was aber dann so während des Lachens übergeht in so ein komplettes wahnsinniges Schreien, Weinen, das ist so gut gespielt. Liebe ich halt komplett. Und ja, wie gesagt, der Film ist für mich wirklich perfekt. Ich finde die ganze Grundidee halt fantastisch. Ich finde die Einflüsse, die er sich da reinnimmt, so, da kann man jetzt mit bösen Zungen sagen, er ist ja alles geklaut, aber mein Gott, das ist halt vor allem inspiriert und eher wie eine Hommage. Also lieber gut Tribut gezollt als schlecht selber gemacht, so. Also ich finde einfach die Ideen, die er zusammenfließen lässt, finde ich halt super. Ich mag halt diese Geschichte um diesen fiktiven Autor, der diese Reise in diese fiktive Stadt, die es nicht geben sollte. Das sind ja alles solche Versatzstücke, die man eben natürlich aus den Geschichten der Vorlagen kennt, aber ich finde eben Carpenter inszeniert das hier gewohnt geschickt, zusammen und du hast halt einfach super starken Cast, gerade mit Sam Neill einfach, der das Ding super trägt. Von vorne bis hinten, du hast einfach kleine creepige Momente, du hast eine schöne Atmosphäre, du hast einfach ein grundlegendes Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt, so durch den ganzen Film über, dass halt irgendwas im Argen liegt. Und Stück für Stück setzt sich das halt einfach eben zusammen. Du kriegst immer wieder Details und auch dieses Foreshadowing im Film so, beziehungsweise immer wieder diese kleinen Feinheiten, die dir an die Hand gegeben werden, mit denen du dann selber machen kannst, was du willst. Und dieses Erarbeiten des Ganzen, dann halt diese kleinen Horrormomente, ja, der hat hier und da einen Jumpscare, einer der besten mit dem Polizisten auf dem Sofa, der verjagt mich jedes Mal wieder am Anfang. Aber auch dann später in der Stadt halt so, ja, es ist ein bisschen Geisterbahn, aber ich mag diese ganze Weirdness, ich mag diese seltsame Atmosphäre, diese Bilder, die aneinandergereiht werden, ohne dass man die irgendwie greifen kann, ohne die Verständlichkeit, ohne dass der Film dann auch unnötig erklären muss, wo das alles herkommt, sondern es ist einfach eine Stadt, die eigentlich nicht da sein sollte und ja, offensichtlich sehr, 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 sehr seltsame Dinge vor sich gehen. Und das zelebriert halt Hobbs End da eindeutig. Und bin jedes Mal auch wieder verwirrt, wenn ich die kleine arme Oma aus Happy Gilmore hinter der Theke sehe, ja. Die eigentlich noch mit Adam Sandler, für die Adam Sandler Golf gespielt hat, damit sie ihr Haus behalten kann. Und hier hat sie ihren nackten Mann am Fuß und zerhackt ihn als Tentakel-Oma. Also immer wieder schön. Auch dann halt die Kirche, das ist alles dieses Gotische, was das Ganze hat, diese leichten Anleihen von Children of the Corn, von ja, diese Ausweglosigkeit, die das Ganze dann birgt. Pascal hat auch noch Lost Highway reingeworfen mit dieser Autofahrt. Da stecken so viele kleine Feinheiten einfach drin, die so viel Spaß machen, die zusammengefügt einmal zu sehen. Und ja, und dann quasi die Auflösung des Mysteriums des Ganzen, dass die, wenn man realisiert, was los ist, wenn die Hauptfigur auch realisiert, was wirklich los ist, und das Ganze aber quasi, ist es zu spät so, ist zu spät umzudrehen. Und die Falle schnappt quasi zu. Und ja, nichts Geringeres als das Ende der Welt wird quasi eingeläutet, auch wenn man nicht genug davon sieht, wie Chris halt findet. Ich finde halt, es reicht auf der subjektiven Ebene, weil nach wie vor Neil das Ding halt einfach trägt, weil es um ihn geht. Und der bringt das Ganze eben dann, wie gesagt, mit diesem Kinoabschluss dann an ein sehr wahnsinniges Ende und schließt damit dann auch den Lovecraft-Kreis ja ab, als der Protagonist, der in einem Lovecraft-Roman eben auch am Ende des Tages wie von den großen Alten in den Wahnsinn getrieben worden wäre. Von daher alle Inhalte drin, die man braucht, wenn man auf diese Zutaten einfach steht. Deswegen, ich finde den großartig, liebe den Film, und von daher 5 von 5 von mir, mit dickem Herz, Lieblingsfilm, Hashtag geil kaufen.
Ja, wunderbar, das ist doch schön. Haben wir das auch abgehakt.
Und falls irgendein Label zuhört, bringt ihr mal eine neue Edition bitte raus, schön ins Mediabook bitte. Ich hab den noch auf einer, also ich habe den auf einer Amaray Blu-ray und hatte noch ein altes, es gab den früher mal auf DVD im Steelbook. Und ich habe jetzt einfach die Blu-ray ins Steelbook gepackt und mir eine eigene Edition gebastelt, aber
jetzt wäre es doch cool, unser bekannter Max, der hatte doch diese Props gefunden bei Etsy von den
Sutter Kane mega
Büchern. Und wenn geil. Du das als quasi als Book Edition, das was sonst immer 84 Entertainment seltsamerweise warum auch immer für die Dario Argento Filme macht, diese Leather Book Editions, und sowas als Book Edition mit in the Mouth mit of Madness Sutter Kane Roman drauf, das wäre geil.
Kaufe ich.
Und vielleicht sogar sogar einen Roman mit drin, irgendwie ein fiktiver.
Kaufe ich. Oder so.
Ja.
Kaufe ich jetzt schon.
Gut.
Wenn das nicht kommt, muss ich mir leider bei Etsy für 105 Euro oder 150 Euro alle gefakten Sutter Kane Bücher kaufen.
Genau, man könnte sich natürlich auch echte Bücher kaufen davon, aber man kann sie ihrer Trappen kaufen.
Die gibt's nicht. Das ist fake.
Weiß ich doch. Ich meine jetzt andere Romane.
Nein.
Nein, ich lese nicht. Okay. Ja, das soll es heute gewesen sein. Beim nächsten Mal gibt's, sag ich mal, wie können wir das an? Geheimtipp auf jeden Fall. Immer noch leider. Aus meiner Sicht einer der besten Standalone-Slasher aller Zeiten. Der auf dem deutschen Titel Die Forke des Todes hört. Gut, wir können es auch verraten. Wir besprechen in der nächsten Woche den Slasher The Prowler, den ihr euch auf jeden Fall angucken solltet, falls ihr die Möglichkeit dazu habt. Ich sag mal so, ich habe den Kollegen Hacker schon mal empfohlen und er war schwer begeistert von dem Film.
Oh ja. Schön, schön gory.
Ja, also.
Also da kommen die Gorehounds auf ihre vollen Kosten, ja.
Genau, also das ist dann auch wieder was für mich. Für den.
Und übrigens, die neue Deadline ist jetzt auch am Kiosk. Falls ihr natürlich unseren Sendeplan für die nächsten Wochen kennenlernen wollt, schon vorab kaufen.
Und der Sendeplan hat es in sich, also. Mhm. Wunderbar. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir sind auch mit den Begrifflichkeiten hier ganz gut klargekommen. Falls nicht, wir haben uns allergrößte Mühe gegeben. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.